Dem Geld folgen. Geld hat sich von einem in der physischen Welt verankerten Instrument nach und nach zu etwas entwickelt, das nicht selten einer fantastischen Schöpfung der menschlichen Vorstellungskraft gleicht. Dementsprechend hat sich das Wesen des finanziellen Reichtums von weitgehend sichtbar zu weitgehend unsichtbar gewandelt. Ein Übergang, der spezifische Hindernisse schafft, die sie auf ihrer Reise vermeiden müssen. In wirtschaftlichen und anthropologischen Kreisen ist der Ursprung des Geldes ein umstrittenes Thema. Die gängigste Auffassung besagt, dass der Tauschhandel, der Austausch von Produkten oder Dienstleistungen gegen andere, dem Geld vorausging und dass seine Ineffizienz zur Entstehung des Geldes führte. Diese Auffassung stützt sich in erster Linie auf eine Darstellung von Adam Smith, eines schottischen Ökonomen und Philosophen aus dem 18. Jahrhundert, der in seinem Buch »Der Wohlstand der Nationen« eine Szene schildert, in der ein Bäcker und ein Metzger nicht in der Lage sind, einen Tausch vorzunehmen, weil der Bäcker nichts hat, was der Metzger haben möchte. Seiner Auffassung nach führten derartige Unzulänglichkeiten der Tauschwirtschaft zur Erfindung des Geldes, um den freien Fluss von Waren und Dienstleistungen zu erleichtern, zu organisieren und zu steuern. Anthropologen hatten jedoch Mühe, Beweise für diesen Übergang vom Tauschhandel zum Geld zu finden. Manche vermuten sogar eine umgekehrte Entwicklung, nämlich die Entstehung des Tauschhandels als Ergänzung zum Geld. Der verstorbene David Graeber, Anthropologe an der London School of Economics und Autor von »Schulden – Die ersten 5000 Jahre«, schrieb: »In den meisten uns bekannten Fällen findet Tauschhandel zwischen Personen statt, denen der Umgang mit Geld vertraut ist, die aber aus dem einen oder anderen Grund nicht viel Geld haben. Wie auch immer das Geld entstanden sein mag, für das Wachstum und die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft war es auf jeden Fall unerlässlich. Bei der Ausgrabung der antiken mesopotamischen Hauptstadt Uruk im heutigen Irak stießen Archäologen auf geritzte Tafeln aus dem Jahr 3500 vor Christus, von denen sie annehmen, dass sie zur Erfassung von Schulden dienten. Diese Tafeln gehören zu den ältesten Zeugnissen schriftlicher Sprache, was manche Archäologen und Anthropologen zu der Schlussfolgerung veranlasste, die Erfindung der Schrift sei ein Nebenprodukt der Notwendigkeit gewesen, Geld- und Handelsströme zu erfassen und zu verwalten. In seiner Frühzeit nahm Geld eine Vielzahl unterschiedlicher Formen an. Man geht davon aus, dass die sumerische Gerste, die bereits 3000 vor Christus als Zahlungsmittel verwendet wurde, die erste offizielle Währung war. Eine bestimmte Menge Gerste konnte in Sumer gegen eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen getauscht werden. Kaurimuscheln, die weißen Gehäuse kleiner Meeresschnecken, die im Indischen Ozean weit verbreitet sind, wurden bereits um 1200 vor Christus in mehreren antiken Kulturen als Zahlungsmittel verwendet, von Ägypten und anderen afrikanischen Regionen bis nach China und Australien. Da sie leicht zu transportieren und in den meisten Teilen der Welt relativ selten sind, eigneten sie sich für diese Region als Zahlungsmittel. Die kleinen weißen Muscheln, die ironischerweise zu einem popkulturellen Phänomen der 1990er Jahre wurden, als sie von Pop-Ikonen und Teenagern auf der ganzen Welt an Halsketten getragen wurden, erfreuten sich einer Reichweite und Langlebigkeit wie kaum ein anderes Zahlungsmittel in der Menschheitsgeschichte. Anthropologen gehen davon aus, dass das früheste Metallgeld und rudimentäre Münzen um 1000 vor Christus in China hergestellt wurden. Das erste moderne Münzwesen wurde im 6. Jahrhundert vor Christus von den Lydiern entwickelt, einer antiken Kultur in der heutigen Türkei. Diese modernen Münzen wurden aus Edelmetallen hergestellt, besaßen also einen gewissen Substanzwert und wurden in der Regel mit Abbildungen von Kaisern oder Göttern geprägt, um sie als gültig zu kennzeichnen. Da sie klein, tragbar und schwer zu fälschen waren, waren sie viele Jahre lang als moderne Form des Geldes vorherrschend. Bis dahin war Geld ein weitgehend sichtbares, physisches Konstrukt. Das Bestreben, mehr Reichtum zu erlangen, bedeutete die Anhäufung und Lagerung von realen, greifbaren, physischen Vermögenswerten mit einem gewissen Substanzwert, ob es sich nun um Gerste, Kaurimuscheln oder Edelmetalle handelte. Das alles änderte sich, als Kublai Khan, der Enkel von Genghis Khan, die Massenproduktion einer Innovation einleitete, mit der er die Welt für immer veränderte. Papiergeld. Im 13. Jahrhundert reiste ein venezianischer Kaufmann namens Marco Polo durch China und berichtete später ausführlich über das Phänomen. All dieses Geld aus Papier wird mit großem Gepränge und Aufsehen gemacht, als wenn es lauter lötig Silber oder reines Gold wäre. Auf jedes Stück schreiben eine Anzahl Beamte, die dazu besonders angestellt sind, nicht allein ihre Namen, sondern drücken auch ihr Siegel darauf. Und wenn dieses von allen in regelrechter Weise vollzogen ist, so taucht der oberste Münzmeister, der von seiner Majestät dazu bestellt ist, das ihm anvertraute Siegel in Zinnober und stempelt damit das Stück Papier, sodass die Form des Siegels zinnoberrot darauf abgedruckt ist. Auf diese Weise erhält es Kraft als gültige Münze. Und wenn es einer nachmachen wollte, so würde er als Kapitalverbrecher gestraft werden. Die Geldscheine waren ursprünglich durch Silber gedeckt, wurden aber schließlich zu einer Zustimmungswährung, das heißt, sie waren nicht mehr durch einen materiellen Gegenwert gedeckt. In einem Artikel im New Yorker bemerkte der Schriftsteller John Lanchester im Jahr 2019, das Problem vieler neuer Geldformen ist, dass die Menschen sie nur widerwillig annehmen. Der Enkel von Genghis Khan hatte solche Probleme nicht. Er ergriff Maßnahmen, um die Echtheit seiner Währung zu gewährleisten. Und wenn man sie nicht benutzte, wenn man sie als Zahlungsmittel nicht akzeptierte oder lieber mit Gold, Silber, Kupfer, Eisenbarren, Perlen, Salz, Münzen oder anderen älteren, in China gebräuchlichen Zahlungsmitteln bezahlte, ließ er einen töten. Damit war die Frage der Akzeptanz gelöst. Ziemlich wirksam, wie ich finde. Kublai Khans Erfindung stellte einen gewaltigen Fortschritt dar. Zum ersten Mal wurde ein Stück Papier, das billig in Massenproduktion hergestellt wurde und wenig bis gar keinen Substanzwert besaß, als wertvoll angesehen und durch die Macht und Autorität der Regierung garantiert. Allmählich verbreitete sich das Papiergeld auf der ganzen Welt, weil es Handel und Wachstum schneller und effizienter machte. Der nächste große Entwicklungsschritt folgte, als die Bank of England, ein 1694 gegründetes Privatunternehmen, das als Finanzier für die britische Regierung fungierte, Banknoten als Quittung für Goldeinlagen druckte. Diese Papiergeldscheine, die theoretisch gegen echtes Gold aus den Tresoren der Bank eingelöst werden konnten, wurden zu einer gültigen Währung. Kluge Regierungen und Bankiers erkannten, dass sie Handel und Wachstum stimulieren konnten, indem sie über das tatsächlich verfügbare Gold oder Silber hinaus solche Papierwerte ausgaben. Das sogenannte Mindestreservesystem wurde zum Standardverfahren der Banken auf der ganzen Welt und besteht bis heute. Im Allgemeinen funktioniert das System gut, es sei denn, alle Einleger fordern ihr Gold auf einmal ein. In diesem Fall kommt es zu einem klassischen Bankrun, bei dem eine scheinbar gesunde Bank schnell zahlungsunfähig wird. Ein Phänomen, das wir erst im Jahr 2023 mit einem raschen Zusammenbruch der angesehenen Silicon Valley Bank erlebt haben. Jahrhundertelang herrschte die Meinung vor, dass die auf Papiergeld basierende Weltwirtschaft weiter funktionieren und gedeihen könnte, solange das Papiergeld zumindest im Prinzip mit Gold verbunden war. Bis ins frühe 20. Jahrhundert arbeiteten alle großen Volkswirtschaften der Welt nach dem sogenannten Goldstandard. Das heißt, die Währung war durch Gold gedeckt. Eine bestimmte Menge Papiergeld konnte bei der Regierung gegen eine festgelegte Menge Gold eingetauscht werden. In den Vereinigten Staaten bedeutete dies, dass jeder Bürger 20,67 Dollar gegen eine Unze Gold eintauschen konnte. Der Wert der Papierwährungen war an das Gold gebunden. Dieses System funktionierte zwar in guten Zeiten, zeigte in schlechten Zeiten aber erhebliche Schwächen. In den ersten Jahren der Weltwirtschaftskrise tauschten die Bürger in Panik ihr Papiergeld gegen Gold ein und horteten das Edelmetall, wodurch die Reserven in den Tresoren der großen Weltmächte schrumpften. Im Jahr 1931 gab die Bank of England den Goldstandard auf, und 1933 kündigte Präsident Franklin Delano Roosevelt an, dass die Vereinigten Staaten dasselbe tun würden. Er befürchtete, dass die Flucht ins Gold die Wirtschaft zu einem Zeitpunkt zum Stillstand bringen könnte, zu dem sie sich dringend bewegen musste. Diese bahnbrechenden Entscheidungen lösten das Papiergeld von seiner Bindung ans Gold und verwandelten das Geld von einem in der physischen Welt verwurzelten System in ein System, das an etwas Immaterielles gebunden war. Ein System, dessen einzige Beschränkung die menschliche Vorstellungskraft war. Dieser Wandel ebnete den Weg für die Schaffung einer scheinbar unendlichen Vielfalt von Finanzinstrumenten und Dienstleistungen. Ein Trend, der sich mit dem Aufkommen von Computern und dem Internet weiter beschleunigt hat, was uns in die Gegenwart und zu einem modernen Geldwesen führt, das von Bits und Bytes und nicht von Gerste, Muscheln, Gold und Banknoten bestimmt wird.